ARD.
Okay, ihr seid da oben, ich bin hier unten und da, wo ihr seid, komme ich gar nicht hin. Kann ich gar nicht, weil ich bin ja so ein bürgerlicher Typ, kann ich gar nicht hinkommen. Kann ich mich nicht mehr hinarbeiten.
Außer du hast mit William zusammen studiert und bist eine ganz kesse Mieze gewesen. Das könnte natürlich sein, dass dann doch vielleicht der Sebastian der nächste Prinz wird.
Puls. Duo Informale.
Der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini.
Hallo. Ariane Alter betritt den Podcastsaal.
So kann man schon mal anfangen.
Ich, Sebastian Meinberg, sitze auch hier. Zusammen sind wir das Duo Informale. Praktisch, dass unser Podcast genauso heißt.
Ja.
Nämlich das, Duo Informale.
Haben
wir uns was dabei gedacht. Viel mehr haben wir uns nicht gedacht, weil wir wissen, wenn wir hier diesen Studiosaal betreten, dann wissen wir nie, worum es geht. Aber es ist ein kleines Bilderrätsel aufgebaut, mit dem wir uns demnächst beschäftigen werden. Aber vorher kannst du ja nochmal den weiteren Beipackzettel dieses Podcasts vortragen.
Denn zentral ist unsere Meinung hier in diesem Podcast. Und wer sich jetzt natürlich denkt, na, eure Meinung, man möchte doch auch was lernen, da sage ich, ist doch gar kein Problem.
Ja, aber selbstverständlich.
Wir haben doch eine kompetente, sehr, sehr reich recherchierte Redaktion, die uns mit... Also reich im Sinne von Wissen, sehr also reichhaltig vorhanden, genau. Und die wird uns mit Fakten und Infos füttern. Und am Ende haben wir alle zusammen nicht nur eine Meinung, sondern auch Wissen, was wir vielleicht sogar fusionieren können. Man muss nicht. Hat sich aber bewährt.
Wir haben ja einen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag und den werden wir erfüllen. Mhm. Auch heute. Mhm. Hier liegt das Bilderrätsel auf dem Tisch. Hier liegen Klatsch. Zeitschriften, eine Krone, leider fake 500-Euro-Scheine,
ja,
aber sie symbolisieren echtes Geld. Dann ist hier der Originalhut von der englischen Queen.
Das Originalding, es sieht tatsächlich so aus und auf den Klatsch Gazetten, möchte ich sagen, sind die Royals.
Also, es geht um die Royals, es geht um den Adel. Es geht
möchte man sich das leisten oder eben nicht? Weil billig ist es ja nicht.
Aber ich meine, wir haben das ja in Deutschland gar nicht so.
Ich finde das ja...
Monarchie. Ist Monarchie, sollten wir uns eine Monarchie leisten oder... was ist das für eine Frage?
Doch, sollte man sich als Land eine Monarchie leisten oder kann man das einfach ab...
Auf gar keinen Fall.
Aber ich finde schon geil, dass England es hat und wir nichts dazu zahlen müssen. Oder Schweden, wo die ja nicht so aufregend sind.
Ja,
ich sag
die
mal,
Niederländer
die Engländer,
auch
langweilig, sehr sympathisch.
Spanien.
Aber leider, auch langweilig, auch sehr sympathisch. Aber die englischen Royals, da sage ich nur, was spicy.
Wir setzen Duo Informale heute die Krone auf. Wir wollen heute mit euch beiden diskutieren, sind die Royals nur teurer Klatsch und Tratsch oder vielleicht doch wertvoller für die Gesellschaft, als viele meinen? Ein kurzer eingeschobener Hinweis an dieser Stelle. Diese Folge Duo Informale haben wir aufgenommen. Da war schon klar, dass König Charles an Krebs erkrankt ist. Aber zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung hat Prinzessin Kate ihre Krebsdiagnose noch nicht öffentlich gemacht. Ari und Meini werden also im Gespräch auf ihren konkreten Fall nicht eingehen. Als die Nachricht von der Krebserkrankung von König Charles öffentlich wurde, da stiegen die Klickzahlen auf der Informationsseite des britischen Gesundheitsdienstes um mehr als 1000%. Die Diagnose des Königs hat also sehr viele Männer dazu gebracht, sich selbst nochmal medizinisch checken zu lassen und eine Prostatavorsorge zu machen. Das ist ein Beispiel, wie das britische Königshaus einen direkten positiven Einfluss auf die Gesellschaft genommen hat. Und überhaupt, kommt die Monarchie in Großbritannien nach wie vor gut an? Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge aus dem Jahr 2023 möchten knapp 2/3 der Britinnen und Briten die Monarchie behalten. Bei uns in Deutschland ist die Monarchie abgeschafft, aber auch bei uns begeistern sich viele Menschen für die Königshäuser in Europa und ein Viertel der Deutschen könnte sich sogar eine repräsentative Monarchie auch bei uns wieder vorstellen. Ari und Meini. Wir wollen heute von euch wissen. Royals abschaffen. Nur teurer Klatsch oder doch wertvoll für die Gesellschaft?
Also ich sag mal so, die Royals. Ich finde das tatsächlich eher unterhaltsam. Ich sehe den positiven ich sag mal, den Beigeschmack, dass natürlich, wenn Charles zur...
Das kann ich natürlich gar nicht wieder so hart sein, weil der arme Mann hat Krebs und jetzt gehen die Leute zur Vorsorge.
Genau, das ist ja toll.
Aber ich bin trotzdem knallhart. Pass bloß auf.
Aber hätte man das auch anders hinkriegen können, wenn ein anderer Prominenter, natürlich. Ich nenne es jetzt mal Prominenter und nicht
Jürgen
unbedingt
Klopp, Freud. Wenn der zur Prostata
genau.
untersuchen
so,
geht.
Dann geht aber noch mehr.
Dann gehe ich auch.
Genau, einfach so.
Du hast gerade gesagt, es hat so eine positive Nebenwirkung, so einen positiven Nebeneffekt.
Mhm. Der Charles ist ja auch sehr für die Natur unterwegs.
Ja.
England aber leider gar nicht so. Das also so viel Impact hat er
also,
anscheinend nicht.
Ich würde da jetzt mal dagegen argumentieren und sagen, Monarchie hat für mich eher einen negativen Beigeschmack, weil Monarchie eigentlich für, aus meiner Perspektive, für so ziemlich alles steht, was die moderne demokratische Gesellschaft überwunden hat. Mhm. Nämlich Prägeburt, irgendwo Macht zu bekommen, Geld zu bekommen und so weiter. Also ohne demokratisch legitimiert zu sein, ohne sozusagen eigene Leistung, sondern einfach, weil man in dieses Adelshaus geboren wurde. Und natürlich stehen Monarchien auch für Kriege, für Unterdrückung.
Also als die Queen gestorben ist, waren große Teile Europas und ich sag mal die weiße Welt, möchte ich es jetzt nennen, sehr, sehr traurig. Und dann gab es viele Länder in Afrika, die gesagt haben, ja, also wir wurden da in den vorherigen Jahren unterjocht, dass es kein Beispiel gibt und das spüren wir immer noch wirtschaftlich und von unserem Ansehen global. Und deswegen bin ich da gar nicht so traurig, ehrlich gesagt, weil diese Art von Regierung oder Politik ist für viel Leid in meinem Land zuständig gewesen und deswegen bin ich da nicht so empathisch. Da muss ich sagen, da hätte ich mir gewünscht, dass die Queen vorher Partei oder eine Seite bezieht und sagt, ich wollte mal ansprechen, dass das eine sehr dunkle und schreckliche Zeit war aus meinem Land heraus und aus meiner Familie heraus und das geht nicht. Und wenn du das nicht schaffst, ein gutes Vorbild zu sein, was in diesem speziellen Thema, finde ich, katastrophal gelaufen ist, dann muss ich sagen, dann ist deine, ich sag mal, der Grund, warum du überhaupt da sitzt, sehr in Gefahr. Oder dein Stuhl wackelt sehr. Und deswegen ist es natürlich, glaube ich, auch ein sehr riskanter Job, ehrlich gesagt.
Jetzt muss man dazu sagen, Großbritannien war die größte Kolonialmacht der Geschichte. Bisher zeigt sich heute noch an dem Commonwealth, also der Nachfolgeorganisation des British Empire. Aber auch andere Länder, die heute noch Monarchien sind, haben eine große und sehr unschöne Rolle gespielt, wie zum Beispiel die Niederlande, Spanien, Belgien, auch Deutschland. Mhm. Ja, durch diesen Expansionsdrang in der Kolonialzeit haben sich viele Monarchien weltweit ausgebreitet und Länder, UreinwohnerInnen wurden gewaltsam annektiert, unterdrückt, ja ausgebeutet, getötet. Da gab es in Nord-, Südamerika, Afrika, Asien sehr dunkle und blutige Kapitel. Die Briten in Indien, die Portugiesen in Brasilien oder eben Deutschland im heutigen Namibia. Mehr als 30 Jahre hat das Deutsche Kaiserreich da im Gebiet, das heutige Namibia heißt, eben die Gewalt gegen die Herero und Nama vollführt und die Menschen dort ausgebeutet. Die Raubkunst und die menschlichen Gebeine, die lagern bis heute zum Beispiel noch in Museen. Jetzt wird mit diesem Leid der Menschen von damals, das bis heute noch nachwirkt, sehr unterschiedlich seitens der Monarchien in Europa umgegangen. Es gibt zum Beispiel das britische Königshaus, hat sich bis heute nicht für die Ausbeutung und Sklaverei entschuldigt. Auf der anderen Seite gibt es den König der Niederlande, Willem Alexander. Der entschuldigte sich im Juli vergangenen Jahres erstmals bei den Nachkommen für die Verbrechen in der niederländischen Kolonialzeit.
Heute stehe ich vor Ihnen. Als Ihr König und als Teil der Regierung bitte ich um Entschuldigung. Ich empfinde das zutiefst, mit Leib und Seele.
Ich finde es erstmal gut, dass der das macht, weil er müsste es ja nicht tun, also formal. Muss der gar nichts. Und dann finde ich das erstmal gut. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Signal, dass sich heute diese Adelshäuser mit der Vergangenheit auseinandersetzen.
Viel zu spät, aber immerhin.
So ist es ja auch. Immerhin. Wir müssen uns auch mit der Nazi-Deutschland-Vergangenheit auseinandersetzen. Und davon müssen sich auch heute zu Recht Menschen distanzieren und entschuldigen und so weiter.
Oder die Kolonien könnte man auch ein bisschen mehr in der Schule vielleicht, aber.
Genau, also, dass der das erstmal tut, finde ich gut. Ob das glaubwürdig ist, kann ich nicht beurteilen. Ob das reicht, Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der sonst macht.
Mhm. Natürlich muss man sagen, die Frage ist, gibt es da jetzt noch Konsequenzen oder war es nur die Entschuldigung? Mhm. Weil Handeln ist auch einfach eine gute Sache und ich glaube, da kann man immer noch sehr viel tun. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass die Länder, die es betrifft, sagen, das finden wir auch einen netten Move, ehrlich gesagt, aber das ist leider entweder zu spät und deswegen können wir es noch nicht so gut akzeptieren oder wir müssen es auch gar nicht akzeptieren oder das reicht uns einfach noch nicht. Also von der einen Seite ist es ein Angebot und jetzt ist die Frage, ist dieses Angebot groß genug, um dass es tatsächlich bei den Opfern dieser schrecklichen Zeiten angenommen werden kann. So. Aber ansonsten finde ich es gar nicht schlecht. Ich finde es wahnsinnig schlecht, dass keiner mitgezogen ist oder dass vielleicht sogar, ich finde, damals die Queen ist ja die Speerspitze der Monarchien in dieser Welt und natürlich dann auch noch die Speerspitze England bei den Kolonien gewesen, dass da vielleicht mal was gekommen ist, vor allem weil sie ja, finde ich, immer sehr weise wirkte. Das finde ich eher sehr schade. Mhm.
Wir bleiben nochmal bei den repräsentativen Aufgaben der Royals. Eines der bekanntesten Beispiele ist mit Sicherheit ein Händedruck von Prinzessin Diana. Und weil zu jeder Prinzessin auch ein Märchen gehört, haben wir euch das mal mitgebracht. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Die Menschen in ihrem Königreich und auf der ganzen Welt liebten sie für ihre Güte, ihr charmantes Lächeln. Vor allem aber war die Prinzessin so beliebt, weil sie sich für die Armen und Schwachen einsetzte. Ihr Name war Prinzessin Diana. So begab es sich, dass die Prinzessin am 9. April 1987 zu einem ihrer vielen wohltätigen Anlässe aufbrach. Und dieser Anlass hielt ihr gesamtes Königreich in Atem. Prinzessin Diana eröffnete nämlich die erste AIDS-Spezialambulanz ihres Königreichs. AIDS war damals noch eine weitgehend unbekannte Krankheit, vor der Menschen Angst hatten, Angst, sich anzustecken, Angst vor den kranken Menschen. Und so entstand homophobe Hetze. Doch Prinzessin Diana war furchtlos. Sie sah das Leid der Kranken, ihre Ausgrenzung und Isolation und das Königreich wartete ganz gespannt, was sie bei ihrem Besuch in der Klinik tragen würde. Vor allem an den Händen.
Anticipation always surrounds what the Princess of Wales will wear for an engagement, but it's rarely been keener than yesterday. Just one question dominated the whole day. Would she or wouldn't she wear gloves?
Prinzessin Diana kam also ohne Handschuhe. Sie schüttelte nicht nur die Hände des Personals, sondern auch die eines HIV-Infizierten. Das Foto ging um die Welt. Auch in Deutschland veränderte dieses Bild den Blick auf AIDS-Kranke und normalisierte den Umgang mit ihnen. Nur durch einen Händedruck der Prinzessin.
Es geht ja um die Frage, ist
muss
das,
man sich das leisten?
Also ist das sozusagen ist der positive Effekt? Mhm. Ist der vielleicht doch so viel wert, dass man sich das gönnen kann mit der Monarchie? Und so ein Beispiel wie bei jetzt Diana und mit dieser HIV-Station da, das ist natürlich ohne Frage, ist das eine starke Leistung und natürlich auch ein krasser Impact über die ganze Welt, weil es halt ein Mensch ist, für den sich dann die ganze Welt interessiert. Ob das heute noch so wäre, weiß ich nicht genau. Vielleicht etwas abgeschwächt, aber möglicherweise haben gerade aus dem britischen Königshaus immer noch einige so eine starke Strahlkraft, dass sie was bewegen könnten. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Dagegen kann ich auch nicht zu 100% was sagen. Ich denke halt nur...
Es nicht Taylor Swift machen?
Ernsthaft, können es nicht auch andere Figuren sein, die insofern zumindest auf mich sympathischer sind, weil sie in die Position, in die sie gekommen sind, aufgrund entweder einer demokratischen Wahl, eigener Leistung, besonderes Talents oder so gekommen sind. Und deswegen eben viele Menschen diesen Menschen zuhören und sagen, okay, wenn ihr was macht, wenn ihr was sagt, dann hat das eben Gewicht und dann mache ich das vielleicht auch. Weil das es diese Vorbilder braucht und dass das schon was auch in der Welt verändern kann, ohne Frage. Mhm. Ob es dafür wirklich eine Monarchie braucht, ich weiß es nicht.
So sind es aber mehr. Meine Frage an dich, bei der ich mich noch nicht entschieden habe. Also wir sind die Steuergelder zum Beispiel für das Engagement von Charles zum Beispiel für oder gegen den Klimawandel nicht genug? Oder du sagst, das können auch andere, man braucht diese eine Person nicht dafür? Weil also, der Prozess in andere Richtungen oder in durch andere Personen eh genug getragen wird.
Ich erlebe es jedenfalls nicht so, vielleicht auch, weil ich mich nicht genug damit beschäftige, aber ich sehe diesen krassen Impact nicht. Mhm. Also ich sage, wenn das so wäre, dass diese weltbekannte Person König Charles, man sagt immer so Prinz Charles, aber es ist König Charles, King Charles oder wie auch immer. Also, dass diese weltbekannte Person so viel Gutes tut und tun möchte und so viel verändert. Also ich nehme diesen krassen Impact, den er hat, haben könnte, haben sollte, wie auch immer, den nehme ich nicht so wahr. Mhm. Und dann kommt ja dieses ganze Monarchie-Ding und dieses ganze Königshaus mit noch sehr viel Begleiterscheinung im Gepäck und die das ja sozusagen, diese Kosten, entweder im wahrsten Sinne, aber auch natürlich diese gesellschaftlichen Kosten, die müssen ja erstmal wieder reingespielt werden. Und dann muss eigentlich noch was oben drauf kommen, damit sich das Ganze lohnt. Und da mache ich ja quasi so meine Fragezeichen dann, ob die Rechnung aufgeht. Mhm.
Deswegen meinte ich auch, ich glaube, das ist ein Job, der auf sehr wackeligen Füßen steht, jedenfalls aus meiner Sicht. Weil wenn ihr perfekt moralisch seid und euch für den Klimawandel einsetzt und Meghan zu ihrem Kind ganz unkommentiert Glück wünscht und das tatsächlich so fühlt, egal welche Hautfarbe es hat, dann würde ich sagen, ja, dann könnten wir darüber reden, lohnt sich das oder nicht. Aber wenn ihr ganz normale Leute seid, dann müssen wir da auch nicht. Wie viel kostet die englische Monarchie?
Laut der Pressestelle des Palasts waren es zuletzt im Finanzjahr 2022 um die 86 Millionen Pfund. Das sind umgerechnet 98 Millionen Euro. Und nochmal auf den Kopf in Großbritannien gerechnet sind es 1,40 Euro. Allerdings gibt es noch eine andere Rechnung, und zwar der Organisation Republic. Die ist deutlich kritischer. Und zwar sprechen die von 345 Millionen Pfund, die ausgegeben werden. Und da sind eingerechnet die Sicherheitskosten, entgangene Steuereinnahmen, Kosten für lokale Behörden. Und da sind es dann schon mehr als 5 Euro pro Kopf.
Das finde ich schon teuer.
Also das ist ja immer alles relativ. Was ist jetzt teuer, was ist nicht teuer? Ich muss jetzt nicht nochmal wiederholen, dass ich keine Ahnung davon habe. Das hat man in diesem Podcast eh schon gemerkt. Aber ich würde jetzt den Zahlen vom Palast auch so insofern misstrauen, dass sie möglicherweise nicht alles mit einrechnen, weil sie wollen sich, glaube ich, eher günstig rechnen. 100 Millionen sind natürlich unfassbar viel Geld. Auf der anderen Seite muss ich auch wieder sagen, es schockt mich nicht so sehr bei einem zig Milliarden Haushalt von so einem Land. Also wenn man sagt, man zieht da genug Kraft und Benefit raus. Warum nicht?
Aber der Buckingham Palace, der liegt super in London. Das muss man sich mal überlegen, was da der Quadratmeter bringen würde.
Ja, das stimmt natürlich.
Das ist natürlich.
Und gleichzeitig gehört zu dieser Rechnung ja auch noch ein anderer Aspekt, weil man kann sogar die Meinung vertreten, dass das britische Königshaus einen positiven Wirtschaftseffekt hat. Ja. Beispiel Großbritannien nochmal. Für viele ist das Königshaus nämlich eine wirtschaftliche Marke. Die britische Krone verkauft sich richtig gut, vor allem an Touris. Und das Institut für Deutsche Wirtschaft schätzt die Wirtschaftsleistung, die allein durch das britische Königshaus angeregt wird, auf bis zu 2 Milliarden.
Vielleicht sollten wir dann doch nochmal überlegen.
Vielleicht sollten wir doch nochmal in Deutschland eine Monarchie zurück einführen. Ja, der Wirtschaftsfaktor Monarchie und Royals, den sieht auch Annelie Malun. Sie ist Podcasterin und macht alle 2 Wochen für den SWR den Podcast Annelies Royale Welt.
Man muss natürlich auch immer im Gegensatz dazu sehen, wie viele Menschen denn tatsächlich auch wegen des Königshauses, wegen der Royal Family auch nach Großbritannien kommen, um sich mal ein Buckingham Palace anzugucken und noch andere royale Anwesen im gesamten Land, ja. Also natürlich gibt es dann die Königshausgegner, die dann sagen, das kann man gar nicht so aufrechnen, das stimmt alles gar nicht, ja. Aber das darf man nicht vergessen, die Menschen kommen natürlich nach London beispielsweise, weil London eine tolle Stadt ist. Aber sie kommen natürlich auch hin, weil sie den Buckingham Palace sehen möchten.
Ja.
Nee, also das glaube ich tatsächlich. Auch. Es ist halt Kultur. Ne? Ja. Und wenn eine Stadt oder ein Land mehr Kultur hat, dann ist das natürlich sehr attraktiv für Touristen und Touristinnen. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie mehr als diese 350 Millionen reinholen über ihre krasse Marke.
Wie viele Tassen die überhaupt?
Ja, also das ist also deswegen, glaube ich, ist vielleicht sogar dieser Aspekt. Es kostet viel oder zu viel steuerlich und so weiter, das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich eigentlich nachrangig oder vielleicht sogar falsch.
Mhm. Jetzt sind wir schon bei den positiven Aspekten auch. Zumindest kann man sie so lesen. Und ganz wichtig ist ja für viele Menschen auch hierzulande, die sich für die Royals begeistern, die einem monarchischen Weltbild vielleicht sogar noch ein bisschen nacheifern oder nachhängen, eben diese Begeisterung und Identifikation mit dem Königshaus ganz wichtig. Ob das jetzt das Britische ist oder das Dänische, das einmal dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es eine enorme Begeisterung in der Bevölkerung.
Richtig, kribbelt hat sie mir, ne? Weil, wie gesagt, ich kenne sie vom Fernsehen oder dann auch von die Hefte, von die Bilder und so. Aber ich habe mich schon gefreut, dass ich sie auch in echt gesehen habe.
Bin sehr gerührt. Wahnsinn. Ja, ich habe ihre Hand berührt, als sie meinen Strauß genommen hat. Wahnsinn, total nett.
Ich habe auch gefühlt, ich habe gedacht, mein Herz springt raus. Und vor allen Dingen, ich habe ihr gewunken mit den Luftballons und sie hat zurückgewunken. Ne?
Wunderbar, ich habe von beiden die Hand bekommen. Ich bin ganz... So eine Aura, was die beiden ausstrahlen, das ist unglaublich. Unglaublich.
Geht es jetzt um Taylor Swift oder war das jetzt Kate? Naja, oder wer war das? Man weiß es nicht ganz genau.
Es ist natürlich dasselbe. Ich meine, ich bin Fußballfan, also ich darf niemandem vorwerfen, dass man jetzt irgendwie begeistert ist.
Nein, ich finde es auch super.
Irgendwelche Menschen mal zu treffen oder denen zuzujubeln.
Genau, also ich glaube, es ist am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch viel Unterhaltung. Wie gesagt. Und ich finde es schön, wenn so viele Damen, wie wir eben gehört haben, sicherlich auch Männer, einfach deswegen auch einen tollen Tag hatten und ganz aufgeregt sind und ihre Stars sozusagen mal sehen konnten. Mhm. Das ist doch richtig schön.
Ich möchte den doch auch nicht nehmen. Also den Leuten nicht nehmen. Also ich glaube, der Unterschied zu Taylor Swift und den Fußballern ist so ein wenig, dass das ja ein Staatsorgan ist. Mhm. Und damit unabhängig von den Kosten, selbst wenn diese Rechnung aufgeht, die machen Plus unterm Strich, kann man ihnen das ja nicht so richtig wirtschaftlich gar nicht so vorwerfen. Mhm. Aber so, da soll sich ein Staat, ist es gut für einen demokratischen Staat, sich so etwas wie ein Adelshaus, eine Monarchie zu leisten?
Mhm. Ja, die sind ja auch sehr lahmgelegt.
Verbunden, ja, natürlich, aber trotzdem, die machen ja da auch mal diese Riesen, wenn da irgendwas ist, das ist ja immer ein Staatsakt, ist das ja.
Ja.
Das ist
ja. Aber die machen ja, die sagen ja nie, ach Mensch, guck mal, neue Wahlen und jetzt fährt der König hier durchs Land, sondern es ist ja immer, irgendwer hat Geburtstag, ja, irgendwo klar. Ist irgendwas. Also wo man sich denkt, na, was ist denn das für ein Tag? Also das ist Folklore, was wir gerade machen. Und da denke ich mir, ja, passt. Ich fände es tatsächlich eher cool. Also ich persönlich als Royal fände es komisch, wenn ich mir denke, ich bin so wichtig, mir hören so viele Leute zu, ich muss moralisch eine 1,0 sein, aber politisch, sagen wir es wie es ist, in meinem eigenen Land kann ich überhaupt nichts machen, außer mal vielleicht eine kleine Rede halten und sagen, so liebe Minister und Ministerin, ich finde das übrigens nicht so gut, was hier läuft, ich fände es gerne so besser und alle sagen, danke für den Kommentar, dann da ist die Tür und wir reden dann weiter. Also deswegen, so politisch habe ich die immer gar nicht im Blick, außer diese repräsentative und vor allem natürlich diese historische Position. Weil der König klingt natürlich ganz anders als die Sängerin.
Genau, aber
Sie
sind ja trotzdem ein offizielles Staatsorgan.
Ja.
Also da muss man unterscheiden. Es gibt natürlich einerseits die absoluten Monarchien, wo einfach der Monarch oder die Monarchin noch allein regiert. Dann gibt es die konstitutionelle Monarchie. Also da ist die Macht des Monarchen nicht absolut, sondern durch die Verfassung begrenzt. Der hat da Gestaltungsmacht und kann sich zum Beispiel dadurch Einfluss nehmen, dass er die Regierung absetzt. Und dann gibt es eben noch die parlamentarische Monarchie, also mit starker Volksvertretung. Und das ist eben das Beispiel Vereinigtes Königreich, wo man eigentlich eher repräsentativere Aufgaben hat und wo der Premierminister da einmal in der Woche noch kurz vorbeikommen für eine Psychologiestunde, aber für mehr nicht.
Ja, genau. Nur der Unterschied ist trotzdem, dass das steht sozusagen in deren Verfassung. Also das Königshaus und König Charles sozusagen steht in der Verfassung, Taylor Swift nicht.
Ja,
also,
absolut.
Die Leute sollen zujubeln, wem sie wollen und ich möchte ihnen das auch gar nicht nehmen. Mhm. Nur das ist so ein bisschen so verordnete Folklore und es ist so, es ist eben in der Konzeption des Staates steht das mit drin, auch wenn die jetzt keine Macht haben oder fast keine, steht das mit drin, dass es das gibt. Und da frage ich mich, ob das sinnvoll ist. Da bin ich auch noch nicht ganz entschieden, weil wenn es egal ist, dann ist es ja auch egal. Und wenn das die Mehrheit der Leute wollen, ich meine, das müssen ja die EngländerInnen entscheiden oder die BritInnen und nicht wir, dann ist es ja irgendwie okay. Es sei denn, Es hat sogar negative Auswirkungen, da bin ich mir eben noch nicht ganz sicher.
Der Unterschied zu Taylor Swift ist natürlich auch der, dass Taylor Swift nicht so eine lange Geschichte hat wie die Königshäuser. Und wir haben ja eingangs schon die negativen Aspekte angesprochen. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch mal der royalen Glamour-Welt Herrn Professor Ronald Asch entgegensetzen. Er ist Historiker, gilt als einer der Experten für die Geschichte des Adels und er meint zur Historie Folgendes.
Wenn man jetzt einen sehr kritischen Blick auf den Adel hat, kann man natürlich auch sagen, die ersten Adligen sind einfach Gewaltunternehmer, so wie heute Warlords in staatenlosen Gesellschaften. Denken Sie an Somalia, wo es kaum eine Staatsgewalt gibt. Also kann man es natürlich auch sehen in dieser kritischen Perspektive. Wichtig ist für den Adel aber auch immer eine bestimmte Selbstinszenierung. Also der Anspruch auf Überlegenheit, auf kulturelle Hegemonie wird auch durch eine kulturelle Selbstinszenierung legitimiert. Man sammelt Kunst, man baut Schlösser, man hat ein bestimmtes Auftreten in der Gesellschaft und etwas davon ist sogar in der Gegenwart bei adligen Familien noch lebendig geblieben.
Also diese Inszenierung verfängt heute auch noch. Wir müssen ja nur auch auf Serien wie zum Beispiel Bridgerton oder The Crown schauen. Also da ist natürlich auch die Frage, welches Weltbild damit transportiert wird.
Ja, das meine ich vielleicht mit, es könnte doch auch negative Auswirkungen haben. Mhm. Weil letztendlich sind die Adelsfamilien immer noch ein Symbol für, es ist scheißegal, was du kannst, es ist wichtiger, was du bist, in welche Familie du reingeboren wirst. Und das macht mich ja schon wieder fast wütend. Das ist genau nicht das, was finde ich, eine moderne demokratische Gesellschaft braucht, wo es Ungleichheiten genug gibt. Es gibt so viel Ungleichheiten, die wir eigentlich bekämpfen müssen. Und es ist auch in ganz bürgerlichen Familien ist es einfach ein Problem, wenn du aus einem schwierigen sozialen Milieu kommst, hast es viel schwerer, auch wenn du monsterintelligent bist, da irgendwie rauszukommen. So. Und schon das ist ein Problem und darum müssen wir uns kümmern. Und dann stellen sich andere hin, setzen da ihre Krone auf, fahren da mit der Kutsche rum und machen ein riesen Bimborium und im Prinzip steht denen auf der Stirn geschrieben, ja, ich bin halt zufällig in diesem Buckingham Palace da geboren und jetzt mache ich hier groß einen auf Zampano. Mhm. Und das ist, finde ich, das ist...
Passt auch nicht. Muss schon bescheiden sein, ja, aber trotzdem die Krone tragen. Ja, das ist alles gar nicht so einfach, aber ja.
Und da denke ich, das ist doch eigentlich kein geiles Symbol. Also, weil ich weiß ihr seid da oben, ich bin hier unten und da, wo ihr seid, komme ich gar nicht hin. Kann ich gar nicht, weil ich bin ja so ein bürgerlicher Typ, kann ich gar nicht hinkommen. Kann ich mich nicht mehr hinarbeiten.
Außer du hast mit William zusammen studiert und bist eine ganz kesse Mieze gewesen. Das könnte natürlich sein, dass dann doch vielleicht der Sebastian der nächste Prinz wird.
Ja, für mich persönlich schließe ich es auch.
Ich auch. Nein, William, das wird nichts mehr. Ich glaube auch, also es ist, ich glaube, die Leute wollen halt noch die Märchen. Das sind die Märchen für die Erwachsenen. Wir sind aufgewachsen mit, ach guck mal, dann bin ich die Prinzessin und dann kommt der Prinz. Ich muss gar nichts machen. Ich muss nur halb sterben und dann wird der mich schon retten und so machen wir es. Und
auch
das
furchtbar.
Ist jetzt halt
auch
absolut super furchtbar.
Das ist alles schlimm.
Und dann, wenn man, glaube ich, erwachsen wird, verliert man das, Gott sei Dank, vielleicht auch mit der Bedeutung, die da stets dahinter stand. Und ich glaube, meine Mutter, das ist für die Märchen, aber nur real. Und dann kann sie da mitgucken und dann erzählt ihr irgendwer, ach ja, und der macht das so und die macht das so und jetzt ist die gestorben und das bedeutet das und das und so. Und dann findet die das romantisch, aber sobald die den Fernseher ausmacht, gut, die sitzt auch in Deutschland, ne? Aber sobald die den Fernseher ausmacht, hat die, glaube ich, das gleiche Gefühl wie wenn sie einen Film gesehen hat. Und da muss man sich jetzt fragen, möchte man sich das leisten? Also, ne? Oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Fans der royalen Leute sagen, ich finde es toll, dass das im Real Life passiert und das interessiert mich und das finde ich unterhaltsam. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, politisch ist mir das wurscht. Und jetzt ist die Frage natürlich, die haben ja auch sehr viel Macht, wo die hingehen, da sind dann die Kameras, da ist die Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn sie die gut steuern, cool. Wenn sie andere Aussagen tätigen oder eben gerade nicht tätigen, wie eine Entschuldigung oder sowas, ist es eben nicht gut.
Also ich sehe es total ein und das möchte ich auch wirklich niemandem vorwerfen, wenn man das emotional toll findet und wenn man Fan ist und wenn man dieses moderne Märchen einfach gut findet. Es ist ja, wir müssen ja auch nicht rund um die Uhr immer mega rational sein und überlegt, sondern wir können auch einfach mal, wenn wir da Bock drauf haben, von mir aus da 4 Stunden lang so eine stinklangweilige Hochzeit genießen und dabei heulen und so. Das ist
die Beerdigung
ganz,
war ja noch länger.
Die Beerdigung. Haben die nicht ARD und ZDF parallel übertragen? Hat mich auch aufgeregt.
Das muss man wirklich
ARD und ZDF
nicht.
Übertragen parallel irgendwie was da in
12 Stunden gefühlt.
Ich glaube, ich raste aus.
Krasse Shoutout an die Moderatoren und Moderatorinnen. So lange musst du labern. Also wirklich 3 Stunden.
Über was?
Ein Wagen fährt von A
die
nach
ist tot.
B.
Gott hab sie selig.
Ja, da redest du jetzt.
Wir werden es heute nicht mehr ändern.
Boah, aber hätte ich den Job übernommen, hätte ich gesagt, boah, ich laber viel, aber ich weiß nicht, ob ich das füllen kann.
Hätte ich zugetraut, vielleicht nicht immer, vielleicht wäre dir mal was rausgerutscht.
Ja,
so,
ja, hier
nicht
und
immer
da.
Alles ganz royal pietätvoll.
Ja, genau. Nee, hätte ich ihm nicht zugetraut.
Was ich sagen will, also ich will das keinem einzelnen Fan vorwerfen, klar. Nur auf der gesellschaftlichen, politischen Ebene gefragt, ist das gut für eine Gesellschaft? Da schwingt bei mir zumindest ein negatives Bauchgefühl mit, weil ich einfach so denke, ist nicht eigentlich die Präsenz eines Königshauses, einer Adelsfamilie, ist das nicht eigentlich das starke Symbol dafür, dass es auf deine Abstammung ankommt? Und ist das nicht das Gegenteil von dem, was diverse Gesellschaften heute eigentlich wollen oder was sie eigentlich wollen sollen, dass es eben nicht darum geht, wo bist du geboren? Wie siehst du aus? Welche Gene hast du?
Trägst du Handschuhe oder nein?
Und dieser ganze Mist. Und das ist doch sozusagen, das ist doch das Symbol, es kommt voll drauf an. Und du bist nicht mal Harrys und Megans Kinder sind gut genug, weil Megan da irgendwie nicht reinpasst. Ich meine,
absolut, da gebe ich dir total recht. Gegenfrage. Für viele, ich glaube, ich unterstelle, es sind eher die älteren Semester, war vor allem die Queen, und das war ja die Frage, als die starb, kann Charles das übernehmen, eine Instanz der Stabilität. Also solange es die Queen gibt, solange die noch von ihrem Balkon runterlächelt und winkt, sind wir noch nicht am Arsch. Solange die noch winkt, ist alles noch so normal, dass wir es hinkriegen.
Dass das Königshaus Identität stiftet, das sagt auch Royal-Expertin Annelie Malun vom Podcast Annelies Royale Welt.
Es ist halt nicht so wie bei uns. Also wir haben natürlich Bundespräsident Steinmeier, aber ich glaube, wir sehen ihn jetzt nicht so an als Identifikationsfigur, so wie die Briten, also die das Königshaus befürworten, zum Beispiel König Charles sehen oder die Queen gesehen haben.
Ja gut, aber der Steinmeier, der ist ja nicht so lange im Business. Ja, also wenn der jetzt unser König wäre seit 100 Jahren, so, dann würde der, glaube ich, den gleichen Stellenwert haben. Und ich glaube, da treffen sich Deutschland und zum Beispiel England oder Dänemark sehr gut, weil es halt schon immer so war, glaube ich, hält man daran fest. Und wir würden sagen, auf keinen Fall eine Monarchie, egal wie gut oder schlecht es ist, wir ändern hier doch nichts. Und ich kann mir auch gut vorstellen, alle 4 Jahre oder vielleicht auch alle 16 Jahre eine andere Regierung, das verlangt halt ein bisschen Flexibilität, ja, ab. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut, ja, um mal ein bisschen frisch dabei zu bleiben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach eine nette Sache ist, wenn irgendwas im Leben immer gleich bleibt. Und vor allem das dann für einen selber erscheinen lässt, dass es also eine harmlose Person vielleicht, wie, glaube ich, die Engländer oder die Dänen ihre Königin sehen und so. Und ich glaube, dann ist das auch was sehr Bestärkendes. Kann man ohne leben? Ich glaube, ja.
Natürlich ist ein Bundespräsident bei uns nicht ansatzweise die Figur, wie jetzt ein Königshaus, das in anderen Ländern ist. Klar, wechselnde Personen sind gewählt und so weiter. Aber wenn man jetzt mal sagt, naja gut, das, was so ein König Charles oder so eine Margarete an Symbolkraft hat, das und da die positiven Seiten, das ist ja nicht schlecht. So ein repräsentatives Staatsoberhaupt, was einen größeren Impact hat, weil das kann man ja schon sagen, bei Herrn Steinmeier, aber auch bei den Vorgängern, das ist mein Empfinden, ja,
es
da
geht.
Wird dann nochmal eine Sonntagsrede gehalten, ja. Aber wo ist der Impact? Es interessiert dich maximal irgendwie noch die Weihnachtsansprache vom Bundeskanzler, aber man denkt, naja, da steckt ja vielleicht noch was drin, weil der ja noch was machen könnte vom Bundespräsidenten. Come on, wer erinnert sich daran? Da werden dann 3 Sätze draus zitiert, aber außer JournalistInnen, die das rauskramen, niemand. Der Steinmeier hat was ganz Wichtiges gesagt. Also. Und da, glaube ich, sind so diese Königpersonen sind da schon anders unterwegs. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ja, Monarchie bei uns. Aber vielleicht wäre es gut, so ein repräsentatives Staatsamt zu haben, was weiter weg ist von der Politik als bei uns. Also, wenn jetzt nicht der Steinmeier, sondern Taylor Swift Präsidentin wäre.
Oder bei uns Helene Fischer.
Ja, Helene Fischer, so. Ja, also tatsächlich jemand vielleicht mehr aus der Gesellschaft und der oder die hält dann zu solchen Dingen eine Rede und da hören dann Leute besonders hin, weil sie sagen, ah, das ist auch nicht nur so ein Politiker-Geschwafel, sondern das ist ja eine, ne, die kennen wir aus dem Leben und so und die finden wir eh gut und da kann ich richtig Fan sein. Das wäre vielleicht nicht schlecht, also sozusagen die demokratische Variante.
Aber da muss die auch viel Zeit kriegen. Also Helene Fischer müssten wir jetzt wählen und es müsste sie bis zum Ende ihres Lebens machen, weil der Impact kommt ja auch durch dieses stetige Dasein.
Ja, das weiß
Dasein.
Ich nicht, ob sie das macht. Die muss ja auch noch auf Tour.
Eben.
Und alles Mögliche.
Naja, aber so viele Termine wird es ja dann auch nicht geben. Die müssen halt nur knallen.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, dass man halt... Ja, ich habe das noch nicht ganz durchdacht, aber so von der Richtung.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, und das ist nämlich der Impact, dieses Reingeborene macht den kleinen Sparkle. Ja, mach den kleinen Sparkle, bist du aber verhaftet mit diesem Job. Das möchte natürlich auch keiner. Jetzt ist die Frage, ist Wählen vielleicht doch zu lapidar, dass man sich denkt, wähle ich doch um. Also hat man nur diesen Impact, den jetzt die Margarete hat oder die Queen hatte oder King, weiß ich nicht, ob der auch den Impact hat, um ehrlich zu sein, und King Charles hat, ist das wählbar? Glaubst du, eine Demokratie, nee. Eine reine Demokratie könnte jemanden so hoch stilisieren,
nein, das
dass der den Job machen
ja,
könnte?
Das glaube ich eben nicht, weil diese, das ist so, es muss sich so ein bisschen wie Gott gegeben anfühlen, so wie das eben bei den großen Weltstars auch ist.
Ja.
Die werden eigentlich gewählt, aber natürlich nicht so aktiv,
ja.
sondern sie sind einfach so da und dann finden alle die auf einmal toll. Mhm. Und sie werden ja auch wieder abgewählt, ehrlich gesagt. Ne? Das ist so, es gibt ja diese, ne? Also jetzt mal sehen, wie lange Taylor Swift so weltweite Nummer eins irgendwie ist, der Mega-Hype und so.
Vielleicht, aber Ikone ist sie jetzt schon.
Ja,
also
Ikone
das
ist
wird
schon,
niemals,
genau, genau. Vielleicht würde das eben mit Personen aus der Gesellschaft eben auch funktionieren. Ich glaube, so eine ganz tatsächlich demokratische Wahl mit Wahlzettel und so, das funktioniert nicht, weil dann hat man auch, glaube ich, so konkrete Erwartungen und wählt die dann einfach nach vier Jahren wieder ab und dann kann man gar nicht so mit vollem Herzen und als Fan dabei sein.
Haben wir einfach zwei Bundespräsidenten oder Präsidentinnen gefühlt.
Wir sind jetzt schon in Deutschland gelandet in eurer Diskussion und wir waren auch schon beim Geburtsrecht und dann möchte ich mal auf die Situation in Deutschland überhaupt zu sprechen kommen. In Deutschland gibt es seit dem Ende des Ersten Weltkriegs ja keine Monarchie mehr. Heute gibt es noch aber rund 3000 deutschsprachige Adelsfamilien. Die Vereinigung der Deutschen Adelsverbände, VDDA, zählt so geschätzte 80.000 Mitglieder der alten Adelsfamilien und die übernehmen ja heutzutage bei uns zwar keine politischen Ämter mehr oder sind qua Geburtsrecht jetzt nicht in irgendwelchen besonderen Ständerechten vertreten. Nein, aber sie haben zum Beispiel die Aufgaben, dass sie Kulturgüter bewahren, Schlösser, Burgen oder gewaltige Kunstsammlungen. Sie engagieren sich häufig in gemeinnützigen Stiftungen, bewirtschaften enorme Wald- und Agrar- und Forstgebiete. Aber ihre Standesrechte, die haben sie eben nicht mehr. Und ich möchte nochmal an der Stelle auf unseren Professor Ronald Asch zurückkommen, Professor für Neuere Geschichte und er ist Experte eben für den europäischen Adel. Und weil ja immer alle sagen, bei uns gibt es den Adel nicht mehr und alle Adelstitel sind weg, sagt er Folgendes.
In Deutschland wurden die Adelstitel nicht abgeschafft. Bei den regierenden Familien hat man sich darauf geeinigt, dass es eine Entschädigung gab aus dem Besitz, der praktisch vor 1918 nicht normales Staatseigentum war, sondern zum Hausbesitz gehörte. Das war oft schwierig auseinander zu dividieren, auch bei den Kunstschätzen und so. Aber es war eine vergleichsweise für die meisten Familien relativ großzügige Regelung. Die Hohenzollern, aber auch andere konnten diverse Schlösser behalten, relativ großen Grundbesitz. Also die Regelung war damals umstritten, aber im Grunde genommen für die früher regierenden Familien noch relativ großzügig, wenn man das vergleicht mit anderen europäischen Ländern.
In anderen Ländern, beispielsweise in Österreich, wurde da ein viel radikalerer Schnitt und Cut gemacht.
Bitter.
Ja, ich meine, es ist heute so, wie es ist. Es wurde eben vor 100 Jahren so beschlossen. Also ich finde auch, sie haben Glück gehabt, wenn das großzügig war. Und dieser Besitz, den sie dann heute zum Teil ja noch haben,
Wer kauft heute aber noch ein Schloss? Aber
nee, nein, ist schon.
Immobilienmarkt
ist schon klar, aber ich meine, das sind ja Unternehmen, diese ganzen Forstbetriebe und so weiter. Das sind ja Unternehmen und die hat man dann halt mal, also.
Altes Geld.
Ja, ist also sehr altes Geld hat man mal geschenkt bekommen. Also nicht die Leute heute, aber die Vorfahren. Und Das ist jetzt so, das finde ich, das kann man ja auch akzeptieren und hinnehmen.
Jetzt gibt's allerdings noch einen Fall, möchte ich noch mal kurz auf Bayern schauen. Also Bayerns ehemaliges Königshaus Wittelsbacher, die profitieren bis heute noch von ihrer Abdankung 1918. Und über ein Jahrhundert nach der Abdankung darf Bayerns ehemaliges Königshaus bis in alle Ewigkeit mit einer alljährlichen zweistelligen Millionenabfindung rechnen. Das ist der sogenannte Ausgleichsfonds, der per Gesetz der Familie zugesprochen worden ist damals.
Na, da sage ich langsam.
Für immer.
Für ihr,
oder
so,
wie?
So lange, bis die Familie sozusagen ausgestorben
ist. Das heißt, die werden jetzt immer gucken, dass sie Nachkommen haben. Ja. Weil sonst wäre das, würde das Geschäftsfeld versiegen. Nee, ja, das finde ich, das finde ich,
find ich nicht so
das
super.
Das finde ich nicht gut.
Nee. Also 1918,
Glück gehabt,
Mensch.
Können
wir
eine Petition machen, Verfassungsgericht klagen, können wir irgendwas tun?
Zweistelliger Millionenbetrag?
Oder, nee, mal anders formuliert, vielleicht habe ich mich den ganzen Podcast über etwas zu negativ gegenüber dem Adel.
Hallo.
Gibt es da im Geschlecht der, wie heißt die Wittelsbacher?
Das die Wittelsbacher. Sagen.
Vielleicht, ich meine,
Wittelsbacher, Meinberg.
Ich lese ihr sofort mal ein bisschen nach in meiner Zeitschrift. Also ich finde das ja gar nicht so schlecht. Also ich würde mich jetzt auch für eine junge
Wittelsbacherin?
Engagierte Wittelsbacherin in ihren...
Ach so engagiert muss sie gar nicht sein, finde ich. Aber nicht so hochpokern.
Falls die...
Die muss nur Wittelsbacherin sein.
Genau, Wittelsbacherin. Und wenn wir zusammen durch ihren Forst schreiten wollen,
dann
biete ich doch meine Hand an. Du. Vielleicht. Also unverbindlich erstmal. Ja.
Und die bietet sich dann, die bietet vielleicht dann ihre Hand auch an.
Ach ja, Mensch.
Und
also,
dann,
ich finde das mit dem Adel nicht schlecht.
Ich finde es auch.
Und gerade die Wittelsbacher, die finde ich, die sind sehr sympathisch.
Ja,
ich habe da auch gerade was gelesen. Also ich muss sagen,
wirklich.
Doch.
Und die sind so bescheiden. Das finde ich das Beste an denen. Sind die hier in den Gazetten? Nein.
Nein.
Das sage ich.
Die haben nämlich zu tun.
Die gehen in die Forst.
Und
ist
die
ja auch so persönlich, stressig,
persönlich.
Der ehemalige König, das Königshaus zu sein.
Ja, also das ist also da.
Und der Borkenkäfer, Forst und Borkenkäfer,
das ist wirklich
Stress
das
pur.
Ist, ja, und dann,
das,
die muss
die,
die muss
sich
persönlich
die
aus der Rinde poolen.
So ist
also
es nämlich.
Meine, die ich da kenne, also demnächst
also bald,
kenne,
ja.
Die Adel.
Also ich würde mich da jetzt auch nochmal anbieten, auch als
Ariane,
gute Freundin.
Du bist schon verheiratet.
Ich sag ja, als gute Freundin,
als gute Freundin.
Weil vielleicht kriegt man ja so einen kleinen oder anderen Urlaub, so ein Säckchen raus.
Also mir geht es überhaupt nicht ums Materielle.
Nein, ich will nur den.
Ich bin da ganz emotional. Ich finde sie so sympathisch.
Ja.
Also die Adelheit.
Ja.
Die, also, weißt du, es ist einfach ein Match. Ich spüre es, das.
Ja.
Können wir irgendwie, wenn ihr mir Adelheit, add mich doch mal auf Insta. So beginnen alle royalen Liebesgeschichten.
Das tatsächlich bei Prince Harry und bei Meghan war das ähnlich. Die haben sich auf sehr unkonventionelle
Art
und Weise...
Ach, und das finde ich sehr romantisch. Und deswegen bin ich auch so ein Fan von Adelshäusern.
Ne? Früher wurde ja auch über Heiratspolitik eben Macht ausgeübt. Ne? Also da wurden schon einige Königshäuser vermählt aufgrund nicht unbedingt von Liebe, sondern einfach nur von Ausdehnungswünschen und Machtansprüchen. Kommen wir zu unserer Leitfrage nochmal zurück, weil wir merken ja schon, dass ihr so ein bisschen ins Klatsch und Tratige abdriftet.
Na, was?
Royals abschaffen war unsere Frage. Teurer Klatsch oder doch auch wertvoll für die Gesellschaft? Wie sieht euer Resümee aus?
Also, bei mir ist es ganz klar.
Abschaffen.
Aber nicht die Wittelsbacher.
Also unsere nicht.
Die Wittelsbacher nicht. Und das finde ich, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ganz anders.
Es hat mit Adelheid und mir nichts zu tun.
Nee.
Aber wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, dann würde ich sagen, wenn ich gefragt werde, abschaffen, weil die Symbolkraft, das ist für mich das wichtige Thema, die vollkommen falsch ist in einer modernen demokratischen Gesellschaft. Deswegen abschaffen, aber natürlich nur, wenn ihr mich fragt, denn ich würde natürlich den BritInnen das jetzt nicht raten, weil ich da auch zu wenig drin bin, weil ich zu wenig weiß, was sie vielleicht doch alles irgendwie Tolles tun für die Gesellschaft. Und wenn das zumindest noch eine gesellschaftliche Mehrheit hat, auch wenn das jetzt nicht demokratisch gewählt ist, dann ist es ja aber eine Art demokratische Legitimierung. Und dann finde ich, ist es ja auch in Ordnung. Also wenn die das in der Mehrheit gut finden, dann lasst es bitte so. Also das wäre ja sonst auch undemokratisch zu sagen, nee, schafft das ab. Aber wenn ich es entscheiden dürfte in meinem eigenen Reich außerhalb von unserer Wittelsbach-Familie. Weil,
ne,
also
so
weil auf meine Familie lasse ich nichts kommen, aber dann würde ich natürlich sagen, abschaffen.
Ja, also ich bin da gegenteiliger Meinung. Ich sage, behalten, weil ich glaube, dass es vielen, vor allem älteren Menschen, einen Halt im Leben gibt. Vielen, vielleicht sogar auch älteren Menschen eher eine Unterhaltung der anderen Art, möchte ich sagen. Und weil in diesem Job sehr viel Potenzial steckt, um Gutes zu tun. Und das würde ich sehr gerne betonen. Ich fände es gut, wenn ihr bleiben wollt, dass ihr euch ethisch auch mit eurer Vergangenheit auseinandersetzt und dazu jetzt steht und euch da engagiert mit dem Reichtum, den ihr auch habt und mit der Macht, den ihr habt, den Ländern, die ihr ausgebeutet habt. Und Deutschland ist da dabei, wir müssen das halt auf einer anderen Ebene machen, aber genau, dass man da einiges vielleicht versucht gut zu machen. Ich glaube, in Gänze wird es nie möglich sein. Dann fände ich es gut, wenn das ausbleibt und wenn man sich denkt, nee, wir sind die Monarchie und keiner kann uns was, weil wir da reingeboren sind. Dann glaube ich, ist es die falsche Message. Aber sonst können die gerne da bleiben. Hauptsache nur nicht in Deutschland, weil dafür möchte ich nicht bezahlen.
Übrigens, wenn ihr uns gerade schaut, zum Beispiel auf YouTube, und ihr selbst adelig seid und ungebunden, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie wir das ändern können. Also mit dem Ungebundensein. Und sonst könnt ihr auch reinschreiben, was ihr davon haltet. Also von unserer Frage.
Ja.
Adel abschaffen, Monarchien abschaffen, ja oder nein?
Du hast es ja gerade direkt an das Adelshaus oder Adelsgeschlecht und die Königshäuser adressiert. Wir lassen Ihnen das dann per Depesche zukommen.
Ja.
Natürlich. Und wenn ihr noch mehr von Annelie Malun und das Neueste aus der Welt der Royals hören wollt, dann hört rein bei Annelies Royale Welt. Alle zwei Wochen eine neue Folge in der ARD Audiothek. Verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und uns, Du Informale, gibt's jeden Donnerstag. Ihr könnt uns hören und auch sehen bei Spotify, YouTube oder auch in der ARD Audiothek bzw. Mediathek. Dort könnt ihr auch die komplette erste Staffel anschauen zur Frage beispielsweise, warum heute noch heiraten oder wie denken Ari und Maini zur Vier-Tage-Woche. Feedback und Themen eurerseits könnt ihr auch in die Kommentare schreiben oder in einer Mail an duoinformale@br.de. Autorin dieser Folge war Viktoria Marciniak, Schnitt und Produktion Sebastian Greimel, Redaktion Matthias Hacker. Vielen Dank euch.
Ich verneige mich.
Ich verneige mich auch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ihr hört das nicht, aber ich winke wie die Queen. Man weiß es nicht. Macht sie den Scheibenwischer im Sinne von irgendwer ist bescheuert oder winkt sie?
Es sieht auf jeden Fall sehr aristokratisch aus.
Schau.
Auf Wiederhören.
Au revoir.